Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Schon vor dem EU-Gipfel am Sonntag in Brüssel haben sich heute in Frankfurt europäische Spitzenpolitiker getroffen, um über die Schuldenkrise zu beraten. Kanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Sarkozy kamen am Abend überraschend in Frankfurt mit Vertretern von Internationalem Währungsfonds und Europäischer Zentralbank zusammen. Merkel sagte vor dem Treffen, um den Euro zu retten und die Krise beizulegen, seien auch Vertragsänderungen kein Tabu.
Überraschend kam am Abend der französische Präsident Sarkozy nach Frankfurt am Main. Er konferiert zur Stunde mit Bundeskanzlerin Merkel, der Chefin des Internationalen Währungsfonds Lagarde und EU-Spitzen. Die waren eigentlich zusammengekommen, um den Präsidenten der Europäischen Zentralbank Trichet zu verabschieden. Doch das für Sonntag geplante Gipfeltreffen in Brüssel soll nun vorbereitet werden. Wege aus der Schuldenkrise europäischer Staaten sind noch unklar.
Deshalb wird dieser Weg viel Entschlossenheit verlangen. Und deshalb wird auch der nächste Rat, an dem wir Wichtiges zu besprechen haben, der 23. Oktober, nicht der Endpunkt des Wiedergewinnens von Vertrauen sein.
Die beiden starken Euro-Länder Deutschland und Frankreich ringen um den Rettungsschirm für überschuldete Staaten. Französische Banken sind stark in Griechenland engagiert. Frankreich wünscht daher möglichst viel europäisches Geld für Griechenland. Kanzlerin Merkel deutet auch Bereitschaft zur Änderung der europäischen Verträge an, kommt damit einem Vorschlag Sarkozys nahe.
Wenn wir entschlossen sind zu mehr Europa, dann müssen wir die Krise als Chance jetzt wirklich ergreifen und auch zu unkonventionellen und schnellerem Handeln bereit sein. Und deshalb sind für mich Vertragsveränderungen kein Tabu.
Mit möglichen Änderungen der europäischen Verträge wird sich Jean-Claude Trichet nicht mehr zu befassen haben. Nach 8 Jahren scheidet er Ende des Monats aus dem Amt. Sein Nachfolger ist der Italiener Mario Draghi.
Die Vorbereitungen auf den EU-Gipfel in Berlin halten sie die Finanzpolitiker in Atem. Der Haushaltsausschuss des Bundestages begann mit Beratungen über die Ausgestaltung des um Milliarden erweiterten Rettungsschirms. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, ob der Schirm über einen sogenannten Hebel noch weitgehender genutzt werden könnte. Gemeint ist, der Schirm würde nicht selbst Kredite an Euro-Länder vergeben, sondern lediglich zu Teilen deren Anleihen absichern. So entstünde Spielraum, ein Vielfaches an Krediten zu garantieren.
Der Haushaltsausschuss wartet auf Post aus Brüssel, auf die Leitlinien für den Euro-Rettungsschirm. Von besonderem Interesse dabei, wie die Garantiesumme von 440 Milliarden Euro vervielfacht werden kann, um im Falle eines Schuldenschnitts für Griechenland das Bankensystem zu stabilisieren. Gleichzeitig soll sich aber der deutsche Anteil nicht erhöhen.
Zunächst mal ist ja wichtig, dass die Beschlusslage des Bundestags voll eingehalten wird. Und die Beschlusslage lautet so, dass im Worst Case, im Extremfall, maximal der Handlungsraum, der Deutschland belasten kann, auf 211 Milliarden Euro begrenzt ist. Dabei bleibt es in jedem Fall.
Die Garantiesumme vervielfachen, aber den deutschen Anteil nicht erhöhen, dieser Spagat wäre über einen sogenannten Hebel möglich. Ein Beispiel. Ein Land bringt eine Anleihe von 100 Euro auf den Markt, statt einen Kredit über 100 Euro beim Rettungsschirm EFSF aufzunehmen. Der EFSF garantiert für 30% der Anleihe, also für 30 Euro. Kauft ein Investor diese Anleihe und kann der Staat die Anleihe nicht zurückzahlen, muss der Rettungsschirm dem Investor 30 Euro zahlen. Ein Kreditausfall hätte den Rettungsfonds dagegen 100 Euro gekostet.
Man würde ja in einer einzelnen Anleihe nur im Sinne des Marktwertes quasi das Risiko zu 30% absichern. Die 70% blieben beim Gläubiger, also auch marktmäßig, ordnungspolitisch betrachtet, eine kluge Lösung.
Die Mittel des Rettungsschirms könnten sich so auf ca. 2 Billionen Euro erhöhen, um damit Spekulationen an den Finanzmärkten einzudämmen. Doch unklar ist, ob sich überhaupt Investoren auf ein solches Geschäft einlassen. Zweifel über mögliche Risiken für den Bundeshaushalt gibt es bei der SPD. Sie will deshalb eine ausführliche Beratung dieser Änderungen am Rettungsschirm.
Ich warne die Koalition, dies kurzfristig hier durchdrücken zu wollen, am Bundestag vorbei.
Morgen will Finanzminister Schäuble im Haushaltsausschuss die neuen Leitlinien für den Euro-Rettungsschirm erläutern.
Zu den Gipfelvorbereitungen in Berlin und zum kurzfristig angesetzten Treffen von Kanzlerin Merkel und Frankreichs Staatspräsident Sarkozy. Jetzt direkt aus dem ARD-Hauptstadtstudio Ulrich Teppendorf.
Dass Nicolas Sarkozy heute Abend extra nach Frankfurt gereist ist, um Bundeskanzlerin Merkel zu treffen, zeigt, dass es zwischen Frankreich und Deutschland vor dem EU-Gipfel am Wochenende noch große Meinungsverschiedenheiten gibt. Das gilt besonders für die mögliche stärkere Finanzkraft des EFSF-Rettungsschirms durch die sogenannte Hebelwirkung und auch für die Höhe der Beteiligung der Banken an einem Schuldenerlass für Griechenland. Viele fragen sich hier, ob und wie weit die Bundeskanzlerin dem Wahlkampf geplagten französischen Präsidenten möglicherweise entgegenkommt. Hier in Berlin mehren sich jetzt bei den Bundestagsabgeordneten die Zweifel an der höheren finanziellen Schlagkraft des Rettungsschirms durch eine Hebelwirkung wegen möglicher, nicht überschaubarer Risiken. Schon wird ein erneutes Bundestagsvotum gefordert. Hinzu kommt Unmut in den Regierungsfraktionen über die Informationspolitik von Finanzminister Wolfgang Schäuble. Auch über den Zeitdruck wird verstärkt geklagt. Angela Merkel und Wolfgang Schäuble stehen in Berlin noch unruhige Tage bevor und damit zurück nach Hamburg.
Mehr zur Diskussion um eine mögliche Stärkung des Rettungsschirms finden Sie auf tagesschau.de. Unter anderem die wichtigsten Fragen und Antworten sowie Rechenbeispiele zur sogenannten Hebelwirkung. Ein landesweiter Streik hat das öffentliche Leben in Griechenland weitgehend lahmgelegt. Busse und Bahnen fahren nicht. Bis zum Mittag startete oder landete auch kein Flugzeug. Inzwischen wurden allerdings einige Flüge wieder aufgenommen. Schulen, Arztpraxen, Geschäfte und Behörden blieben geschlossen. In der Athener Innenstadt protestierten Hunderttausende gegen die Sparpolitik der Regierung. Dabei kam es auch zu Ausschreitungen zwischen gewalttätigen Demonstranten und der Polizei.
Der größte Streik seit Beginn der Finanzkrise, so die griechischen Medien. Die Gewerkschaften sprechen von 200.000 Menschen, die sich heute allein in Athen an den Kundgebungen beteiligten. Morgen soll das Parlament die nächste Sparrunde beschließen. Dabei geht es um Gehaltskürzungen und Entlassungen im öffentlichen Dienst. Mir haben sie ein Viertel meines Gehaltes gekürzt. Ich muss einen Kredit abbezahlen. Ich bin auf der Straße, um die Regierung zu stürzen. Wir müssen die Regierung stürzen. Sie ist eine Schande. Im Parlament verteidigt Finanzminister Venizelos heute die neuen Sparpläne als die einzige Möglichkeit, um weiter internationale Hilfe zu bekommen. Zu den Protesten und Streik sagte er, wer Druck ausübe, habe keine Achtung vor der Demokratie. Um Mitternacht war der Flughafen von Athen für 12 Stunden geschlossen worden. Die Fähren in Piräus liegen seit Tagen an den Kais. Die Fahrer von Bussen, Bahnen und Taxen beteiligen sich an den Streiks ebenso wie Lehrer und Ärzte. Und seit 2 Wochen schon sind die Müllwerker im Ausstand. Während der Kundgebung versuchten Randalierer, das Parlament zu stürmen. Die befürchteten schweren Krawalle blieben aber aus. Kundgebungen und Auseinandersetzungen hier auf dem Syntagmaplatz in Athen sind vorbei. Es bleiben der Zorn der Menschen und die offenkundige Absicht der Gewerkschaften, die Regierung zu stürzen. Insofern ist der Streit um die Sparpläne zu einer Machtprobe zwischen Regierung und Gewerkschaften geworden.
In der Türkei ist der Konflikt mit der kurdischen Minderheit erneut eskaliert. Kämpfer der kurdischen Untergrundorganisation PKK griffen Armeestützpunkte bei Kukurca an und töteten 24 Soldaten. Das Militär reagierte mit massiven Luftangriffen auf mutmaßliche Stellungen der PKK im Nordirak. Ministerpräsident Erdogan sagte eine Auslandsreise ab und entsandte Eliteeinheiten ins Grenzgebiet.
Die türkische Luftwaffe. Seit den Morgenstunden fliegt sie Angriffe auf vermutete Stellungen kurdischer Rebellen der PKK in den Kandilbergen im Nordirak. Auch sind Spezialeinheiten der türkischen Armee dort im Einsatz. Der Grund? Der heutige schwerste PKK-Anschlag seit 18 Jahren. Zeitgleich wurden insgesamt 8 Ziele im Südosten der Türkei von kurdischen Rebellen angegriffen. Eine neue Eskalationsstufe in dem seit fast 3 Jahrzehnten anhaltenden bewaffneten Konflikt, bei dem die kurdische Arbeiterpartei PKK für Eigenstaatlichkeit kämpft. Geschätzte 45.000 Menschen starben dabei. Bis Mitte Juni diesen Jahres galt ein einseitiger durch die PKK ausgerufener Waffenstillstand. Seither kommt es immer wieder zu terroristischen Anschlägen in der Region. Es wird vermutet, dass die meisten kurdischen Attentäter aus den sogenannten Kandilbergen im Norden des Irak, wo sie sich in Camps versteckt halten, in die Türkei einsickern. Viele Beobachter sind nun in Sorge, dass es zu einer groß angelegten Bodenoffensive im Nordirak durch die türkische Armee kommen könnte. Dieser Angriff, der zu einem Zeitpunkt verübt wurde, an dem die Arbeit für eine neue demokratische Verfassung beginnen sollte, wird uns nicht von einer schönen Zukunft abbringen. Beruhigende Töne in angespannten Zeiten, die von der Regierung den Kurden in Aussicht gestellten Reformen, sie könnten weitergehen.
Verteidigungsminister de Maizière ist heute mit Vertretern der Rüstungsindustrie zusammengekommen. Er stellte der Branche angesichts der geplanten Einschnitte bei Rüstungsprojekten Kompensationen in Aussicht. So könne man von manchem Gerät weniger bauen lassen, dafür aber etwas anderes bestellen. Die Branche selbst erwartet nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios als Ausgleich für weniger Bestellungen mehr Unterstützung der Bundesregierung beim Export von Waffen. Die schwarz-gelbe Koalition ist weiter uneins über den Einsatz von Überwachungssoftware zum Ausspähen privater Computer, sogenannten Staatstrojanern. Es geht um den Vorwurf, dass Behörden Programme verwendet haben, die mehr sehen konnten, als sie gesetzlich durften. Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger verlangte erneut, die Technik bis zu einer Klärung nicht mehr anzuwenden. Das Innenministerium bestritt, dass gegen Vorgaben verstoßen worden sei.
Wie läuft das mit der staatlichen Spionagesoftware? Eine überraschende Information liefert der BKA-Chef Zirke im Innenausschuss. Das Bundeskriminalamt habe den Quellcode der Software nicht gekannt, konnte also selbst nicht prüfen, ob die Software auch verbotene Funktionen hat. Der Staat musste damit auf die private Softwarefirma vertrauen, was nun von allen Parteien kritisiert wird.
Ich will, dass bei einer so einschneidenden Maßnahme alles in den Händen des Staates bleibt. Private Dritte dürfen da nicht drin rumfummeln.
Die Tendenz insgesamt in der Innen- und Sicherheitspolitik, Aufträge an externe Firmen, also an die Privatwirtschaft zu übergeben, muss umgehend beendet werden.
Auch wenn Unionspolitiker die aktuelle Diskussion weiter als verzerrt und hysterisch bezeichnen, eine Konsequenz wollen sie doch ziehen und beleben eine alte Idee neu.
Wir brauchen ein Service- und Kompetenzzentrum für dieses gesamte Spektrum an Überwachungstechnik, dann sind wir auf der sicheren Seite.
Bislang haben die Liberalen eine solche zentrale Stelle für Bund und Länder immer abgelehnt. Das Abhören von Telefon- und Internetgesprächen stellen sie aber nicht grundsätzlich in Frage.
Wenn wir als Staat so etwas benutzen, dann muss klar sein, dass wir es auch beherrschen können und jederzeit verfolgen können. Und das müssen wir uns vornehmen für die Zukunft.
Den Grünen fehlt es derzeit an der richtigen Balance zwischen Sicherheit einerseits und Bürgerrechten andererseits.
Die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land begreifen sehr genau, wie sensibel sozusagen der Bereich der Privats- und Intimsphäre im Internet auch ist. Und da ist sozusagen dieses 5 Grad sein lassen und passt schon irgendwie. Das reicht nicht.
Das Bundesinnenministerium bleibt dabei. Keine Rechtsverstöße in seinen Behörden mit der Überwachungssoftware. An den Vorwürfen sei nichts dran.
Illegale Spionage betreibt der neue Computervirus, der jetzt bei Unternehmen in Europa entdeckt wurde. DuQu, so der Name des kriminellen Trojaners, kann unbemerkt und raffiniert Dateien aus Firmennetzen sammeln und weiterleiten. Wer den Virus programmiert und ausgesandt hat, ist völlig unklar. Befallen waren Computer von Firmen, die Software für Industrieanlagen entwickeln.
In den thailändischen Hochwassergebieten bleibt die Lage bedrohlich. Der Gouverneur von Bangkok empfahl den Bewohnern der nördlichen Bezirke, ihre Habseligkeiten an höher gelegene Orte zu bringen und das Gebiet zu verlassen. Industrieanlagen stehen seit Tagen unter Wasser. Rettungskräfte versuchen mit Sandsäcken zu verhindern, dass das Wasser noch weiter vordringen kann. Mehr als 300 Menschen sind in den Fluten bisher umgekommen. Die Schäden gehen in die Milliarden Euro.
Die Lottozahlen. 8. 10, 15, 25, 31, 34, Zusatzzahl 40, Superzahl 4. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 7, 1, 6, 6, 6, 0, 6. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 8, 3, 7, 7, 8, 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 20. Oktober.
Kalte Luft strömt zu uns. Sie bringt vor allem morgen dem Norden Deutschlands Regen oder Graupelschauer. Ab Freitag beruhigt sich dann das Wetter wieder, dank eines Hochs. In der Nacht regnet es vor allem noch zwischen Donau und Alpenrand. Oberhalb von 700 Metern schneit es. An den Küsten kräftige Schauer. Am Vormittag regnet es am östlichen Alpenrand. Oberhalb von 800 Metern schneit es. Im Norden noch Regen oder Graupelschauer, sonst zeigt sich ab und an auch mal die Sonne, am Nachmittag nur wenige Schauer. Der Wind weht in der Mitte mäßig, im Norden frisch mit starken, an der Ostsee auch einzelne stürmische Böen. Heute Nacht 7 Grad auf den Nordseeinseln, sonst 5 bis minus 1 Grad, Vorsicht Glätte. Am Tag 5 Grad im Berchtesgadener Land und bis 12 Grad am Niederrhein. Am Freitag ist es abseits einiger zäher Nebelfelder freundlich, nur an den Küsten hier und da leichter Regen. Am Samstag erst Nebel, dann scheint für längere Zeit die Sonne. Daran ändert sich auch am Sonntag nichts. Im Nebel 6 Grad, bei Sonne milde 16 Grad.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 23 Uhr, heute mit Tom Buro. Darin vor dem EU-Gipfel deutsch-französisches Krisengespräch in Frankfurt und 50 Jahre deutsch-türkisches Anwerbeabkommen. Geschichten von Erfolg und Enttäuschung.